Ja, wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass ich heute auch nochmal bei euch sein kann. Tut mir leid, dass ihr mich dreimal begrüßen musstet, aber ich hoffe, ihr kommt drüber weg. Von meinem Beruf, ich arbeite als Jugendreferent und bin immer wieder unterwegs, an Wochenenden so wie auch jetzt. Und dann komme ich irgendwann nachts heim oder am späten Abend heim und habe dann manchmal Montag frei. Und es gibt solche Montage, da spüre ich das schon im Bett, wenn ich irgendwie aufwache, das ist kein guter Montag. Irgendwie ist die Bettdecke so schwer, die Beine sind noch ein bisschen schwerer und irgendwie komme ich gerade so aus dem Bett und es ist irgendwie, ich schleppe mich irgendwie ins Badezimmer, ich schaue in den Spiegel und dann weiß ich, okay, es ist wirklich kein guter Tag. Sitze ich dann irgendwie so beim Frühstückstisch und rühre so lustlos in meinem Müsli rum und so die Haferflocken sind noch staubiger als sonst und die Milch ist auch, hat auch schon mal besser geschmeckt und irgendwie merkt meine Frau Anne dann schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und sie fragt mich dann so, Lukas, was ist los? Und ich so, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie ist heute kein guter Tag. Und dann weiß ich schon, okay, sie muss irgendwie versuchen, so mich aufzumuntern. Und so, und dann sagt sie, hey, hast du nicht Lust, irgendwie heute mal zum Mediamarkt zu gehen und dir die iPhones und so ein bisschen anzuschauen und die iMacs so ein bisschen anzuschauen, aber nur anschauen, nicht kaufen, ne? Und ich so, nee, ich habe keine Lust und so. Und dann weiß ich schon, sie muss irgendwie zu härteren Mitteln greifen. Ja, soll man das heute irgendwie grillen oder so? Ich denk mir, nee, ich habe keine Lust. Und dann weiß ich spätestens, dass wirklich ein schlimmer Tag ist. Und irgendwie ich einfach entmutigt bin. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir Situationen erleben, wo wir entmutigt sind, wo wir manchmal auch vielleicht gar nicht einen Grund benennen können, wo aber irgendwie wie so eine Schwere sich über uns stülpt, wo irgendwie draußen die Sonne scheint, aber es wird es irgendwie wie durch so einen schwarzen Filter nur wahrnehmen, wo es irgendwie einfach trüb ist in unserem Leben. Und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass wir beruflich irgendwie herausgefordert sind, dass eine berufliche Situation uns das Leben schwer macht. Es kann sein, dass auch in der Gemeinde irgendwie Dinge passieren, wo wir entmutigt sind, wo wir nicht weiter wissen, wo vielleicht auch Beziehungen schwierig sind. Es kann sein, dass in unserer Familie herausfordernde Dinge sind, dass auch Dinge sind, die wir gar nicht irgendwie richtig greifen können, Beziehungen belastet sind vielleicht, vielleicht mit Kindern irgendwie Herausforderungen da sind, vielleicht mit Eltern irgendwie Herausforderungen da sind und das macht uns irgendwie mutlos, das macht uns schwer, das macht uns irgendwie trüb, das macht uns traurig. Kann auch einfach persönliche Dinge sein, dass wir in unserem Leben uns Sachen anders wünschen, dass wir uns ganz persönlich irgendwie Dinge anders wünschen, aber irgendwie, es ändert sich nichts. Und das macht uns traurig, das macht uns irgendwie schwer, das macht uns das Herz schwer und wir erleben Tage, wo wir entmutigt sind. Und manchmal trifft alles von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, überhaupt nicht zu und es gibt irgendwie gar keinen Grund, entmutigt zu sein und wir sind es trotzdem. Und das macht es nicht unbedingt leichter. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass plötzlich sich wie so ein Schatten über unser Leben legt, dass wir plötzlich traurig sind, dass es plötzlich alles sinnlos erscheint und dass wir irgendwie gerne aufgeben wollen. Und heute möchte ich mit euch drüber nachdenken, was können wir in solchen Momenten, solchen Zeiten der Entmutigung tun? Wie können wir damit umgehen? Und vorher möchte ich kurz ein bisschen festhalten, was ist überhaupt Entmutigung? Mir ist wichtig, am Anfang zu sagen, dass ich nicht von Depressionen spreche. Ich spreche von so einer Entmutigung, die jeden von uns einfach mal treffen kann. Ich glaube, bei Depressionen, die Dinge, über die wir nachdenken können, auch bei Depressionen helfen, aber ich glaube, man braucht noch ein bisschen mehr Hilfe. Ich spreche einfach so über die alltägliche, sage ich mal, normale Entmutigung, die jeden von uns treffen kann. Und oft ist Entmutigung irgendwie irrational, kommt irgendwie plötzlich. Ist manchmal durch unsere Umstände ausgelöst, also kommt irgendwie von außen zu uns, ist eher so exogen. Manchmal ist Entmutigung aber auch, dass sie von innen irgendwie herauskommt, irgendwie aus uns heraus. Man könnte vielleicht sagen, irgendwie endogen, von innen kommend. Entmutigung scheint manchmal so zu sein, dass wir irgendwie wie benebelt sind am Geist, dass wir irgendwie nicht mehr klar sehen können. Und das wirkt sich auf unsere Seele aus, das wirkt sich manchmal auch auf unseren Körper aus, dass wir uns irgendwie schlapp und schlaff und nicht so stark fühlen wie sonst. Und irgendwie ist es auch normal, dass wir Entmutigung erleben, weil wir als Christen schon auch mit einer hohen Erwartung ans Leben leben und dass wir auch Erwartungen an Gott haben und Wünsche haben irgendwie für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unser Leben. Und die Realität oft hinter diesen Erwartungen zurückbleibt. Und diese Lücke zwischen Erwartung und Realität, die sorgt oft dafür, dass wir entmutigt sind. Zusammengefasst könnte man sagen, was ist Entmutigung? Entmutigung ist so eine Art Verlust von Perspektive. Und egal, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist, ob du schon lange Christ bist oder vielleicht bist du heute Morgen hier und du wurdest eingeladen von jemandem und du bist skeptisch, irgendwie weißt nicht, ob es Gott wirklich gibt. Egal, wo wir auf unserer Glaubensreise sind, auf unserem Weg mit Gott sind, ich glaube, wir alle haben das schon erlebt. Und wir alle fragen uns, wie können wir mit solchen Momenten und Zeiten der Entmutigung umgehen? Und heute möchte ich mit euch in ein Kapitel eintauchen im ersten Teil der Bibel, in eine Begebenheit aus dem Leben vom Prophet Elia, wo er so eine ganz starke Situation der Entmutigung erlebt. Und ich glaube, aus der Art und Weise, wie er damit umgeht oder nicht umgeht, können wir viel lernen für unsere Zeiten der Entmutigung und können wir viel auch übertragen auf unser eigenes Leben und von Gott lernen, wie wir mit Entmutigung umgehen können. Genau, ich möchte mit euch eintauchen in 1. Könige 19, in einige Verse, aber vorher möchte ich so ein bisschen den Hintergrund dieser Begebenheit darstellen. Und zwar ist es eine Zeit, da ist der König der damaligen Zeit ist Ahab, und er ist gar nicht mal so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist eigentlich seine Frau. Also wenn ich nicht verheiratet wäre, würde ich lieber Single bleiben, als diese Frau zu heiraten, weil sie so Frau, Marke, Hausdrache, die wünscht man niemanden. Und die macht nicht nur Ahab das Leben immer wieder schwer, sondern auch vor allem Elia. Elia ist zur damaligen Zeit der Prophet. Und er hat so die herausfordernde Aufgabe, immer wieder Gottes Gedanken an das Volk weiterzugeben und auch immer wieder zu zeigen, okay, an den Stellen weicht ihr irgendwie so von Gottes Gedanken ab und hey, lasst uns doch irgendwie unser Leben überdenken und an Gott ausrichten. Und Elia ist so Marke Held Gottes. Also das ist jemand so, den würden wir bewundern für das, was er mit Gott erlebt. Und ich, wenn ich sein Leben mir anschaue, dann denke ich mir, wenn ich nur ein was von den Dingen erleben würde, die er erlebt hat, ich hätte nie mehr ein Problem mit Entmutigung. Also bitte, Elia, warum denn du? Was er alles erlebt hat, er hat so eine Öl-Mehl-Vermehrung erlebt, wo er einer Frau geholfen hat oder einer Familie geholfen hat und die haben irgendwie erlebt, dass das Öl und das Mehl in diesen Gefäßen scheinbar nie aufgehört hat, mehr zu werden. Er hat eine Totenauferweckung erlebt. Wer von euch hat auch schon mal eine Totenauferweckung erlebt? Okay, relativ wenige, habe ich mir fast gedacht. Er hat erlebt, dass auf sein Gebet hin Feuer vom Himmel gekommen ist und irgendwie Gott sich zu ihm gestellt hat. Er hat erlebt, dass auf sein mutiges Vorangehen das Volk Gottes umgekehrt ist. Er hat gemeinsam mit anderen Leuten 450 Baalspriester, ich nenne es mal, eliminiert. Und er hat so ein Regenwunder erlebt, dass auf sein Gebet hin Trockenheit kam und auf sein Gebet hin wieder Regen kam. Und ich denke mir, Elia, was ist mit dir los, wenn ich eins davon erleben würde? Ich glaube, ich hätte nie mehr ein Problem mit Entmutigung, weil ich dann irgendwie so nah bei Gott wäre, Gott so stark erlebt hätte. Wie kann man da noch mit Entmutigung was zu tun haben? Aber es ist irgendwie anders. Im Kapitel vorher, Kapitel 18, erlebt Elia so einen Höhepunkt, dass auf sein Gebet hin Feuer vom Himmel kommt und dass sie diese Baalspriester in die Flucht schlagen und auch irgendwie wie so eine Glaubenserneuerung im Volk Gottes passiert. Also er erlebt so einen Höhepunkt. Gott gebraucht ihn, er erlebt Gott. Und im nächsten Moment erlebt er so die dunkelste Stunde seines Lebens. In den Versen 1 und 2 von dem Kapitel können wir lesen, dass Ahab seiner Frau, Hausdrache Isabel, erzählt davon, dass Elia 450 Baalspriester umgebracht hat. Und sie schickt Elia so eine kurze Nachricht und sagt, hey, ich gebe dir einen Tag Zeit und dann mache ich mit dir, was du mit den Baalspriestern gemacht hast. Also sie schickt ihm so eine klassische Morddrohung. Und da steigen wir mal ein, 1. Könige 19, Vers 3. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand. Er wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und was Elia hier erlebt, ist irgendwie typisch für Entmutigung, dass es manchmal ganz plötzlich kommt und manchmal total irrational ist. Das kann man nicht verstehen. Am einen Tag nimmt Elias es mit 450 Männern auf und am nächsten Tag macht ihm die kurze Nachricht von einer Frau Angst. So viel Angst, dass er einfach vor seinem Leben wieder davonläuft. Also das kann man nicht verstehen. Er geht sogar aus seiner Gemeinschaft raus. Er lässt seinen besten Freund, seinen Diener hinter sich und sagt, hey, lass mich in Ruhe. Ich will niemanden mehr sehen. Ich will einfach nur noch alleine sein. Und dann rennt er in die Wüste, legt sich unter so einen Busch und dann badet er sich so im Selbstmitleid und sagt so, ich bin irgendwie auch nicht besser als meine Vorfahren. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Es macht doch alles keinen Sinn. Was soll ich schon ausrichten? Und es ist total irrational, weil am Tag vorher hat er wirklich was bewegt und er hat wirklich was ausgerichtet. Und plötzlich hat er Angst und er erlebt so einen ganz starken, ganz tiefen Tiefpunkt. In Vers 5 geht's weiter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Ganz interessant ist, dass Gott einen Engel schickt, um Elia diesen ersten Impuls raus aus dieser Entmutigungssituation zu helfen. Und ich glaube, dass das bei uns auch oft so ist, dass wir alleine nicht rauskommen aus Entmutigung. Und ich finde es ganz interessant, was macht dieser Engel, als er zu Elia kommt? Er liest ihm erstmal im Psalm Davids vor und sagt, okay, ich habe hier auch noch eine nette christliche Postkarte für dich und ich lese dir im Psalm vor und dann wird es dir schon wieder besser gehen. Nein, macht er nicht. Er sagt, jetzt schlaf erstmal richtig, ich habe was zu essen für dich, ich habe was zu trinken für dich, dann schlaf nochmal und dann ess nochmal ein bisschen was. Und dann schickt er ihn auf so eine Art Wanderung. Also Gott hat ja auch schon so ein bisschen Humor. Elia sagt, ich möchte gern sterben und er schickt ihm Lebensmittel. Kann man machen. Also, der Engel begegnet Elia, er gibt ihm zu essen, zu trinken, er lässt ihn schlafen und dann schickt er ihn zum Berg Horeb, dem Berg Gottes, in so eine neue Gottesbegegnung. Und ich habe mich gefragt, das sind so etwa 300 Kilometer, er lässt ihn 40 Tage und Nächte laufen und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie das Cleverste, was man machen kann, wenn jemand eh schon irgendwie mit den Nerven am Ende ist und total fertig ist, dass man ihn erstmal auf so eine große Wanderung, so einen längeren Spaziergang schickt? Der einzige Gedanke, der mir kommt, ist, dass irgendwie körperliche Betätigung gut tut und dass es anscheinend gut tut, irgendwie sich körperlich zu betätigen und da unterwegs zu sein. Was das für uns bedeuten kann, da kommen wir später noch drauf. Wir lesen mal weiter, Vers 9. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Also Elia läuft zu diesem Berg Gottes und hat so diese Gottesbegegnung, begegnet Gott. Und ich finde es ganz spannend, irgendwie wie er dort ankommt. Mit so einem richtig gesenkten Blick, irgendwie er spricht davon, dass die Altäre niedergerissen sind, dass er getötet werden soll, dass er der Einzige ist, der übrig geblieben ist. Und was er sagt, ist, dass er sehr geeifert hat. Dass er sehr geeifert hat für Gott. Und das Interessante ist, im Hebräischen steht da zweimal hintereinander genau das gleiche Wort. Also er hat mit Eifer geeifert. Und es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Elia vielleicht ein bisschen über seine Stränge geschlagen hat. Dass er es vielleicht ein bisschen mit dem Eifer übertrieben hat. Dass er vielleicht ein bisschen mit zu viel Eifer geeifert hat. Und man könnte auch überlegen, das, was in Kapitel 18 passiert ist, nämlich, dass er diese 450 Baalspriester umgebracht hat. Gott hat ihm an keiner Stelle dazu den Auftrag gegeben. Vielleicht hat er so ein bisschen über die Stränge geschlagen, hat er sich ein bisschen übernommen. Und vielleicht war das mit irgendwie ein Grund dafür, dass er in diese Entmutigungssituation geraten ist. Und man kann irgendwie beobachten oder liest irgendwie davon, wie er sich so ein bisschen ins Selbstmitleid badet. Und jemand hat mal gesagt, Selbstmitleid heißt, sich an der Schulter des Teufels auszuheulen. Und in der gleichen Situation befindet sich Elia irgendwie, dass er so von sich selber denkt, oh, ich alleine bin übrig geblieben. Kennst du solche Gedanken? Wer ist denn auch noch wirklich treu? Wer folgt denn auch noch Gott treu nach? Ja, die anderen alle, die, ja, denen ist Gott ja nicht mehr so wichtig wie mir, nur noch der Hansel und der Seppel und wir drei und die anderen beiden, ja, die sind auch schon eigentlich nicht mehr so ganz treu wie ich. Ich alleine bin übrig geblieben. Kennen wir solche Gedanken, wo wir irgendwie denken, wir sind die Einzigen, die noch wirklich Gott nachfolgen? Und Gott sagt zu ihm, dass er vor diese Höhle gehen soll und dass er in die Gegenwart des Herrn kommen soll. Das lesen wir in den Versen 11 bis 14, das beschreibe ich einfach mal kurz so ein bisschen. Und dann kommt ein Sturm auf. Und in diesem großen und starken Sturm ist Gott nicht zu finden. Dann kommt ein Erdbeben und ein Feuer und auch da ist irgendwie Gott nicht zu finden. Und dann erst, kannst du nochmal nachlesen, geht Elia vor diese Höhle und dann kommt so ein leiser säuselnder Wind auf und dort begegnet er Gott neu. Und was total interessant ist, gerade eben in den Versen, die wir gelesen haben, haben wir das schon gelesen, dass Gott Elia fragt, was tust du hier? Und in diesem säuselnden Wind fragt Gott Elia einfach nochmal, was tust du hier? Und Elia gibt genau die gleiche Antwort. Also zweimal die Frage von Gott und zweimal die Antwort von Elia. Und ich frage mich, warum macht das Gott? Warum stellt Gott Elia die Frage? Weil Gott weiß es ja, wie es ihm geht. Er weiß ja, wie es seinem Propheten geht. Er weiß ja, wie es seinem Mann geht. Und er weiß ja, warum es ihm schlecht geht und warum er traurig ist und warum er niedergedrückt ist. Warum fragt es Gott? Und Gott sagt Elia eigentlich fast nichts. Wir werden es gleich weiterlesen, was Gott Elia sagt, aber da ist nichts Ermutigendes dabei. Könnte es sein, dass es oft schon der Entmutigung in unserem Leben ein Ende bereiten würde, wenn wir sie einfach vor Gott aussprechen würden? Wenn wir einfach unser Herz, unser entmutigtes Herz vor Gott ausschütten, aussprechen würden und das einfach mal vor Gott bringen würden, was uns trüb und schwer und entmutigt macht. Könnte es sein, dass das meistens schon oder oft schon die Lösung für unsere Entmutigung sein könnte? Weil viel mehr passiert hier gar nicht. Wir lesen mal weiter in Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Vers 18, doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Also das ist eigentlich das Einzige, was Gott Elia noch sagt. Er fragt ihn zweimal, was tust du hier? Und dann sagt er, gibt er ihm wie einen neuen Auftrag und sagt zu ihm, geh zurück auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Was sagt er ihm? Er sagt, mach weiter. Mach weiter das, was ein Prophet tut. Du bist ein Prophet, also tu das, was ein Prophet tut. Und er gibt ihm ein paar neue Projekte. Er sagt, geh mal hier hin und salb den und den, mach den und dem zum König. Und er sagt zu ihm, such dir einen Nachfolger. Du musst diese ganze Last nicht alleine tragen. Du musst nicht alleine alles alleine machen. Such dir jemand, der dich unterstützt und der dir helfen kann. Und der genauso eifrig ist für Gott. Und unterm Strich sagt er eigentlich nur zu ihm, mach weiter, gib nicht auf, bleib dran. Und dann der entscheidende Vers ist der Vers 18. Und was Gott da mit Elia macht, das ist das, was Gott auch mit dir und mir in Entmutigung machen möchte. Er macht so einen Perspektivwechsel mit Elia. Elia kommt an und sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, mit so einer weihnachtlichen Stimme. Und was sagt Gott zu ihm? Vers 18, du bist nicht alleine. 7000 andere Menschen sind auch Gott treu geblieben und haben nicht Baal angebetet, haben sich nicht vor Baal niedergeworfen. Und Elia kommt an mit so einem gesenkten Blick und er sieht nur sich allein und seine Probleme, seine Herausforderung und seine scheinbare Treue. Und was Gott mit ihm macht, ist, dass er seinen Blick hebt und ihm eine ganz neue Perspektive gibt und ihm zeigt, okay, schau mal, aus Gottes Sicht sieht die Realität ganz anders aus. Das sind noch 7000 andere Menschen, die auch treu Gott nachfolgen. Und die nicht irgendwie dem Götzendienst verfallen sind. Und das ist auch die Botschaft Gottes für dich und mich in Entmutigung. Gott will deinen Blick heben und dir neue Perspektive geben. Gott will deinen Blick heben und dir neue Perspektive geben. Wenn wir in solchen Entmutigungssituationen sind, dann haben wir auch wie so einen gesenkten Blick. Dann haben wir eine mangelnde Perspektive, dann haben wir eine ganz beschränkte Perspektive. Wir sehen nur uns. Und wenn die Sonne scheinen würde, würden wir sie nicht sehen, weil wir uns selbst Schatten machen. Und wenn wir zu Gott kommen, dann kann er uns einen Blick heben und uns eine neue Perspektive geben und uns zeigen, dass aus Gottes Sicht die Realität anders aussieht. Und er kann uns seinen Blick und seine Perspektive auf unser Leben, auf unsere Herausforderungen und auf unsere Schwierigkeiten geben. Und jetzt möchte ich mit euch drüber nachdenken, wie kann das ganz konkret in deinem und meinem Leben aussehen? Wie können wir das anwenden, was Elia hier erlebt hat? Und ich möchte euch gern 4 Schlüssel zum Umgang mit Entmutigung mitgeben, die direkt aus diesem Kapitel 19 kommen. Und der erste Schlüssel zum Umgang mit Entmutigung ist unser Körper. Du kannst einfach auch nochmal in die Verse 5 bis 8 reinschauen. Was macht der Engel da? Er gibt was zu essen, was zu trinken, sagt, schlaf mal ein bisschen, und er schickt Elia in Bewegung auf diese lange Wanderung. Und ich glaube, genau das braucht unser Körper, wenn wir entmutigt sind. Nein, der Engel kommt nicht und liest ein paar ermutigende Psalmen vor und betet und macht was weiß ich, was auch alles gute Sachen sind. Aber als erstes gibt er ihm das, was sein Körper braucht. Und ich glaube, wir Christen sind oft so ein bisschen leibfeindlich drauf und denken irgendwie, ja, das eine ist unser Körper, aber wir sind ja geistliche Menschen und wir müssen uns um geistliche Dinge kümmern. Ja, natürlich sind wir auch geistliche Menschen, aber wir sind geistliche Menschen mit einem biologischen Körper. Man kann kein geistliches Leben leben ohne einen biologischen Körper. Und Gott hat uns als ganze Menschen geschaffen. Und unser Körper, da sind einfach, unser Menschsein, das besteht aus Wechselwirkungen zwischen Körper, Seele und Geist. Und wenn wir unseren Körper vernachlässigen, dann wirkt sich das automatisch auch auf unseren Geist und auf unsere Seele aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir in der Entmutigung sind, uns fragen, habe ich meinen Körper vernachlässigt? Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass er irgendwie eine Phase hatte, wo er total schlapp war. Wo er total irgendwie einfach seine Arbeit nicht so gut machen konnte, irgendwie seine Motivation für Gemeinde, für seine Familie, für seinen Beruf nachgelassen hat. Und dann hat er überlegt, woran kann das liegen? Und er hat gemerkt, okay, irgendwie achte ich nicht drauf, dass ich regelmäßig und gut esse. Irgendwie hat er in den Tag ohne Frühstück gestartet, dafür mit 2 Kannen Kaffee, hat mittags nichts gegessen, Nachmittag hat ihn der Hunger überfallen, hat er sich 1-2 Pizzen irgendwie in den Ofen geschoben und abends hat er auch nichts gegessen und irgendwie dann mit Kleinigkeiten sich nochmal gestopft und irgendwie nochmal ein bisschen Kaffee zwischendurch. Und als er das gemerkt hat, hat er gemerkt, okay, vielleicht könnte das der Grund sein, warum ich so schlapp bin, warum ich auch entmutigt bin. Und hat angefangen, einfach 3 regelmäßige Mahlzeiten am Tag und hat die Pizza gegen ein gutes, ausgewogenes Essen getauscht, hat 2 Kannen Kaffee gegen eine Tasse Kaffee und viel Wasser ausgetauscht und hat gemerkt, wie er körperlich neue Kraft hat und deswegen auch sein Geist, sein Kopf neue Kraft hat und er irgendwie ganz viel motivierter und mit mehr Spannkraft an seinen Alltag gehen kann. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Schlaf. Wir sagen immer, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ja, macht er auch. Ja, was denn? Neue Kraft, neuen Mut, neue Motivation, neue Energie. Den Seinen gibt's der Herr im Schlafen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir genug schlafen. Und das Letzte, was der Engel hier macht, ist Bewegung. Er schickt Elia in Bewegung und sagt, okay, jetzt mach mal diese Wanderung. Und ich glaube, dass das auch was ist, was, wo wir dazu neigen, das zu vernachlässigen. Weißt du, unser Körper ist von Gott nicht dazu gedacht, dass wir uns maximal so bewegen. Viele von uns haben solche Berufe oder Berufe, wo man noch die Pupillen auf so einem Monitor hin und her bewegt. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, sich nur so wenig zu bewegen. Unser Körper ist dazu gemacht, dass er viel mehr in Bewegung ist. Und deswegen überleg, wie kannst du Bewegung in deinen Alltag einbauen? Ob das ein Spaziergang am Abend mit dem Ehepartner ist oder ob das Fitnessstudio ist, das schaut von Person zu Person und von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich aus. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir regelmäßig Bewegung in unserem Alltag haben. Und vielleicht denkst du dir, hä? Ich bin doch eigentlich hier in einem Gottesdienst, warum redet er jetzt hier, macht er jetzt einen auf Ernährungsberater und irgendwie so Bewegung und Pipapo und Schlafen und solche Sachen. Ist das nicht irgendwie ein bisschen, gehört das nicht woanders hin? Nein, ich glaube nicht, dass das woanders hingehört, weil es in diesem Bibeltext vorkommt. Kannst du nochmal die Verse 5 bis 8 lesen, wenn du mir nicht glaubst? Und ich glaube, dass Gott nicht nur für uns als geistlichen Menschen gute Gedanken hat, sondern dass er für uns als ganzen Menschen gute Gedanken hat. Und dass er uns als ganze Menschen geschaffen hat und dass er deswegen uns auch Gedanken geben möchte, wie wir auf eine gute Art und Weise mit unserem Körper umgehen, der nämlich Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deswegen dürfen wir unseren Körper nicht vernachlässigen. Und der zweite Schlüssel zum Umgang mit Entmutigung ist Gemeinschaft. Der Engel weckt ihn auf und das ist so dieser Impuls, der erste Schritt irgendwie raus aus dieser Entmutigungssituation. Und ich glaube, wir alle können den Gedanken nachvollziehen, dass wenn wir entmutigt sind, dass es keine gute Idee ist, dass wir uns dann alleine in den Wald unter den Busch legen. Das ist irgendwie nicht so clever. Und Elia macht genau das, und das ist unser menschlicher Impuls, dass wenn wir entmutigt sind, dass wir dann rausgehen aus Gemeinschaft, dass wir uns dann zurückziehen und alleine mit uns und unseren destruktiven Gedanken sein wollen. Aber das ist genau das Falsche. Elia lässt seinen besten Freund, seinen Diener, der wahrscheinlich viel mehr als ein Diener war, nämlich auch wirklich ein Freund, ein Ratgeber, den lässt er zurück und sagt, ich will alleine sein, lass mich einfach in Ruhe. Aber wir schaffen es oft nicht, alleine rauszukommen aus Entmutigung. Wir brauchen Gemeinschaft, wo wir irgendwie diesen Perspektivwechsel erleben können. Deswegen, wenn du entmutigt bist, bleib nicht alleine damit, sondern erzähl es jemandem. Bleib in Gemeinschaft, widersteh dieser Tendenz, wegzulaufen. Und ich habe das erlebt schon ganz oft irgendwie. Also wir haben so eine Kleingruppe, so eine Art Hauskreis, wo meine Frau und ich drin sind. Und die Leute, die das in dieser Gruppe sind, die kennen uns wirklich gut. Die wissen, wenn es uns gut geht und wenn wir gute Dinge erleben. Und die wissen auch, wenn es uns schlecht geht und wenn wir herausgefordert sind. Vor einiger Zeit, als meine Frau mit unserem Sohn schwanger war, hatten wir als eine Familie eine herausfordernde Zeit, ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, war eine fünf Wochen im Krankenhaus, weil sie die Schwangerschaft nicht gut vertragen hat und total abgenommen hat. Sie musste sich ständig übergeben, bis zu 10-mal am Tag und hat keine Flüssigkeit mehr behalten können und war richtig lange im Krankenhaus. Und für mich war das für uns alle war das eine anstrengende Zeit. Ich habe gearbeitet, habe mich um unsere Tochter gekümmert und habe Anne versucht, jeden Tag im Krankenhaus zu besuchen. Und ich weiß noch, an einem Donnerstag, wo wir immer unseren Hauskreis haben, da habe ich Anne im Krankenhaus besucht und habe zu ihr gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich habe keine Lust, ich möchte niemanden sehen. Und ich habe keine Lust auf Hauskreis heute Abend. Und dann hat Anne zu mir gesagt, ja, dann lass es halt ausfallen. Und dann macht sie eine Pause und sagt, und vielleicht brauchst du es gerade heute. Und dann habe ich unser Kleingruppentreffen nicht abgesagt, sondern ich bin zu diesem Treffen gegangen und ich habe den Leuten erzählt, wie es mir geht. Und sie haben für mich gebetet und sie haben das gemacht, dass ich irgendwie, sie haben das einfach hören können und haben irgendwie das miterleben und nachvollziehen können, wie es mir ging in dieser Zeit. Und sie haben mir geholfen, meinen Blick irgendwie auf Gott zu richten. Und oft höre ich das irgendwie, wenn ich in Gemeinden komme, ja, es ist nicht mehr so wie früher, man kennt gar nicht mehr jeden und so und es sind Leute da, die ich nicht kenne. Und ich denke mir, gut so. Und du musst auch nicht jeden kennen. Es ist nicht so wichtig, dass du jeden kennst. Es ist viel wichtiger, dass du einige Leute richtig gut kennst. Und kennen heißt nicht Vornamen wissen und Beruf und Geburtsdatum, sondern kennen heißt wirklich von Herz zu Herz sich kennen. Und wissen, was sind die Herausforderungen und was sind die schönen Sachen, die wir gerade erleben. Und das sind die Leute, die mir dann auch mal unter der Woche schreiben oder anrufen. Und wo ich weiß, die beten wirklich für mich und die tragen mich im Gebet mit durch. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du so eine Gemeinschaft von Menschen um dich herum, die dich wirklich kennen? die dein Leben und deinen Alltag kennen und die auch da sind, wenn du ihnen durch Krisen gehst. Weil wir müssen diese Gemeinschaft in unser Leben einbauen, bevor wir in dieser Krise sind, bevor wir in dieser Entmutigungssituation sind, weil sonst wissen wir nicht, zu wem wir gehen. Also der zweite Schlüssel, um aus Entmutigung herauszukommen, ist Gemeinschaft. Und der dritte Schlüssel ist eine neue Gottesbegegnung. Und das ist der eigentliche Clou. Also die ersten beiden Sachen, die kann man irgendwie nachvollziehen, unabhängig davon, ob man sich jetzt als Christ bezeichnet oder nicht. Aber das dritte, was jetzt kommt, das ist der eigentliche Clou. In dieser Zeit, als Anne im Krankenhaus war, von der ich euch gerade erzählt habe, bin ich mal früh zum Bäcker gegangen und da stand auf so einer Tafel irgendwie, wenn dein Leben gerade zu zerfallen droht oder wenn dein Leben gerade zu zerbrechen scheint, hab keine Angst, es ordnet sich nur neu. Was soll man damit anfangen mit so einem Spruch? Oder auch solche Sprüche wie, hab Mut, es kommt gut. Oder nach Regen kommt auch wieder Sonne. Ja, das sind Sprüche, die muss man sich irgendwie vorhalten, wenn man den lebendigen Gott nicht kennt. Und ich bin froh, dass ich nicht solchen Sprüchen vertrauen muss, sondern dass ich in Situationen der Herausforderung, der Entmutigung, mich an den lebendigen Gott wenden kann. Und das ist genau das, was wir brauchen in Situationen der Entmutigung, dass wir so eine neue Begegnung mit Gott haben. Dass wir in diese Momente reinkommen, wo wir diese Stille vor Gott haben, wo wir das Säuseln Gottes in unserem Leben hören können. Wenn ich in der Entmutigung bin, dann frage ich mich, hatte ich Ruhe vor Gott? Bin ich still geworden vor Gott? Und da meine ich nicht so eine routinierte, stille Zeit, wie wir es oft nennen, wo wir eigentlich auch eine To-Do-Liste abarbeiten. Okay, jetzt muss ich so viel in der Bibel lesen, jetzt muss ich das und das beten und die Gebetsliste abhaken. Sondern ich meine eine Ruhe und eine Stille vor Gott, wo ich nicht anfange, Gott nur voll zu plappern und irgendwie mit meinen To-Dos Gott in den Ohren zu liegen, sondern wo ich wirklich vor Gott bin und wo ich mein Innerstes vor Gott nach außen kehre. Und wo ich meine Sorgen, meine Ängste, das, was mein Leben belastet und schwer macht, vor Gott reflektieren kann. Wo ich diese Frage Gottes beantworte, was tust du hier? Und ich glaube, wir haben das schon erlebt und du hast es vielleicht schon erlebt, dass in diesen Momenten, wenn wir wirklich mal vor Gott sind, still sind, ablenkungsfrei vor Gott sind, dass da, und wenn wir dann anfangen, die Verheißungen Gottes neu in Anspruch zu nehmen, dass wir da diesen Perspektivwechsel erleben können. Dass da die Sorgen kleiner werden und unser Bild von Gott größer wird. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen, irgendwie so die Stimmen in unserem Leben auseinanderzuhalten. Ich habe das mal versucht, euch so ein bisschen grafisch darzustellen und mal mein Gesicht so in die Mitte gepackt. Ich glaube, wir haben, wenn wir mit Gott leben, irgendwie Gottes Gedanken in unserem Kopf. Das, was Gott über uns sagt und was Gott über unser Leben denkt. Aber wir haben auch irgendwie solche schwarzen, dunklen, destruktiven Stimmen in unserem Kopf. Die können von Teufel kommen. Es sind auch manchmal schlechte Dinge, die andere Menschen über uns sagen. Es sind auch oft schlechte Dinge, die wir über uns denken. Und in solchen Entmutigungssituationen nehmen diese dunklen und destruktiven Gedanken und Stimmen in unserem Kopf überhand. Und das sorgt dafür, dass wir wie benebelt sind am Geist. Aber was wir in dieser Begegnung mit Gott erleben können, ist, dass das, was Gott über uns denkt, das, was Gottes Perspektive über unser Leben ist, dass das wieder überhand nehmen kann. Und dass wir lernen können und es annehmen können, wie Gott über unser Leben denkt. Und diese Stimme der Anklage und diese destruktiven Stimmen zurückgedrängt werden. Gott will deinen Blick heben, dir neue Perspektive geben. Und das können wir erleben in dieser neuen Gottesbegegnung, wo wir einfach ganz neu unser Innerstes vor Gott nach außen kehren. Und gestern Abend habe ich das schon angedeutet, wir brauchen alle so einen Ort. Wir brauchen alle so einen Berg Horeb, so einen Berg Gottes. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Berg Gottes, wo du diese Stille vor Gott erleben kannst. Gestern Abend habe ich das schon gesagt, mein heiliger Ort, mein Berg Gottes sind meine Jogging-Schuhe, meine Laufschuhe. Wenn ich durch den Wald bei dem Ort vor Schweinfurt, wo ich wohne, durchlaufe, da bin ich in so einem Lauftunnel, da höre ich nur Vögel zwitschern und ab und zu läuft mal so ein Reh über den Weg oder so. Aber ich bin einfach alleine mit Gott. Und es tut mir auch noch körperlich gut. Und ich bin total ablenkungsfrei und wenn ich loslaufe, so aus unserer Straße rauf, sage ich, Gott, es ist deine Zeit. Und ich möchte, dass du mein Denken jetzt erfüllst, dass du meine Gedanken prägst, meine Gedanken lenkst. Und ich möchte, dass ich in dieser Zeit mein Leben aus deiner Perspektive sehen kann. Das ist mein heiliger Ort, mein Berg Gottes. Und ich komme anders aus diesem Wald zurück, als ich rein gegangen bin. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Berg Gottes, wo du das erleben kannst, wo du diese Stille und diese Erneuerung vor Gott erleben kannst. Und der vierte Schlüssel zum Umgang mit Entmutigung ist weitermachen. Was sagt Gott am Ende zu Elia in Vers 15 bis 18? Er schickt ihn einfach zurück in sein Prophetenbusiness und sagt, mach weiter, geh zurück auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Mach, was ein Prophet macht, gib nicht auf. Bleib in dem, wo du weißt, dass Gott dich hingestellt hat. Und ich glaube, dass Gott es dir und mir auch sagt, in Momenten der Entmutigung. Mach weiter, gib nicht auf. Wenn du ein Arbeitnehmer bist und du bist entmutigt, dann mach das, was ein guter Arbeitnehmer macht. Wenn du ein Chef bist und du bist entmutigt, dann mach weiter. Gib nicht auf, mach das, was ein guter Chef macht. Wenn du eine Mama von 3 Kindern bist und du bist entmutigt, dann mach weiter, gib nicht auf, tu das, was eine gute Mama von 3 Kindern tut. Wenn du ein Schüler bist und du bist entmutigt, dann tu das, was ein guter Schüler tut. Mach weiter, gib nicht auf, schmeiß nicht hin. Natürlich, manchmal kann es sein, dass Veränderung in unserem Leben nötig ist und dass wir Entscheidungen treffen müssen, was in unserem Leben zu verändern. Aber bitte nicht in der Situation, wo du alleine unterm Busch liegst. Bitte nicht in der Situation, wo du entmutigt am Boden liegst. Dann mach erstmal weiter, bleib dran, gib nicht auf, pack an, such dir eine neue Aufgabe, such dir ein neues Projekt. Wie Gott dem Elia ein neues Projekt gibt und sagt, hey, such dir einen Nachfolger, salb den und den irgendwie zum König. Wenn ich entmutigt bin, dann suche ich mir irgendwas, wo ich weiß, es kann nicht schief gehen. Meistens sortiere ich irgendwie meinen Schreibtisch aus oder räume einfach irgendwie aus. In den Keller zum Aufräumen gehe ich nicht, weil dann bin ich noch mehr entmutigt. Aber ich mache irgendwas, wo ich weiß, das geht einfach nicht schief. Und ich pack einfach irgendwie an. Meine Frau, die Anne, hat gesagt, eine Zeit lang, wenn sie entmutigt war, hat sie einfach immer einen Kuchen gebacken. Und da wusste sie, das schaffe ich einfach, das geht nicht schief. Und dann kann ich auch noch jemand irgendwie was Gutes mit tun. Also wenn du entmutigt bist, dann mach weiter, dann gib nicht auf. Bleib dran. Halte fest an dem, wo du weißt, dass Gott dich reingestellt hast. Und was könnte jetzt dein nächster Schritt sein, wenn wir diese 4 Schlüssel zum Umgang mit Entmutigung sehen? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist überhaupt nicht entmutigt. Dir geht's gut. Und du denkst, okay, eigentlich habe ich Kraft. Eigentlich bin ich dankbar. Eigentlich läuft's gerade so. Dann möchte ich dich ermutigen und herausfordern, dass du überlegst, welchen von diesen 4 Schlüsseln hast du vernachlässigt in deinem Leben? Und wo könnte irgendwie Entmutigung hereinbrechen, weil du vielleicht deinen Körper vernachlässigst, weil du vielleicht Ruhe vor Gott vernachlässigt hast oder weil du nicht in Gemeinschaft bist. Und dann möchte ich dir Mut machen, dass du dir überlegst, was kannst du davon in deinem Alltag integrieren, in deinem Leben etablieren, um Entmutigung vorzubeugen. Oder vielleicht magst du überlegen, wo Warnzeichen sind oder Vorzeichen sind von so einer Entmutigung, die droht, über dein Leben hereinzubrechen. Und was kannst du jetzt dagegen tun, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, ja, das passt irgendwie genau zu meiner Situation, weil du entmutigt bist. Und weil du das Gefühl hast, okay, es ist alles so trüb und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich möchte eigentlich gern aufgeben. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du auch schaust, okay, was von diesen 4 Schritten ist als nächstes dran? Und vielleicht ist das Geistlichste, was du heute machen kannst, dass du heute nach dem Gottesdienst nach Hause gehst und dich einfach aufs Sofa legst und einfach mal schläfst und nichts mehr anderes tust. Und jetzt an die Männer, nicht das jetzt als Ausrede nehmen, dass ihr heute Nachmittag nichts mehr macht und euch auf die Couch legt, okay? Nur wenn ihr entmutigt seid, nicht einfach so. Den ganzen Nachmittag auf der Couch verpennen. Nicht, dass ich dann Ärger mit den Ehefrauen kriege, die eigentlich Spaziergang machen wollen. Ein Spaziergang ist auch gut, ne? Aber vielleicht kann das sein, dass das Erste, was du tun musst, um aus Entmutigung rauszukommen, dass du einfach mal schläfst. Dass du einfach mal deinem Körper die Kraft zurückgibst und Gott die Möglichkeit gibst, dir im Schlaf neue Energie und neue Kraft zu schenken, weil du das vernachlässigt hast. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du Stille vor Gott brauchst oder in Gemeinschaft gehen musst. Was auch immer. Welchen Schritt musst du angehen? Auf jeden Fall möchte Gott deinen Blick heben und dir neue Perspektive geben. Und zum Ende möchte ich euch einen Brief vorlesen von einem entmutigten Jugendpastor. Keine Angst, es ist nicht irgendwie ein Brief, den ich geschrieben habe und einen anderen Namen drüber geschrieben habe. Das habe ich aus einem Buch, das ich gelesen habe. Und jetzt sind hier die wenigsten Leute vielleicht irgendwie Jugendmitarbeiter oder so. Aber ich glaube, mit dem, wie er sich fühlt, können wir uns trotzdem alle identifizieren. Ich lese euch das mal vor. Lieber Doug, gestern habe ich mit dem Dienst aufgehört. Ich bin es leid, mir ständig anhören zu müssen, dass ich für das Benehmen der Jugendlichen im Gottesdienst verantwortlich sei, als wäre ich der Türsteher der Gemeinde. Ich bin es leid, Vorwürfe von Eltern zu bekommen, die keinen christlichen Lebensstil führen, aber von mir erwarten, ihre Kinder zu formen und der Jugendarbeit die Schuld geben, wenn ihre Kinder Mist bauen. Ich bin es leid, dass einige Jugendliche so tun, als wären sie fromm, aber so leben, als hätten sie noch nie von Jesus gehört. Ich bin es leid, dass Erwachsene, die keine Ahnung von Jugendarbeit haben, mir vorschreiben, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Ich bin es leid, dass Leute, die keine Zeit mit Gott verbringen, wie sie selber zugeben, trotzdem denken, sie sollten die Gemeinde leiten. Ich bin es leid, dass Leute denken, man könnte Jugendmitarbeitern nicht vertrauen und müsse sie ständig beobachten und kritisieren. Ich bin es leid, dass Leute denken, es wäre selbstverständlich, spät hinein in die Nacht zu arbeiten. Unterm Strich, ich bin es leid zu sein. Vielleicht bist du kein Jugendmitarbeiter, aber vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt, dass du es leid bist, es leid zu sein. Und dass du aufgeben wolltest und alles hinschmeißen wolltest. Dann hört man, wie dieser Brief weitergeht. Ich war klug genug und habe niemandem erzählt, dass ich aufgehört habe. Ich bin nach Hause gegangen, habe Zeit mit meiner Familie verbracht und sie auch nicht mit meiner Kündigung belastet. Einige Zeit lang habe ich gebetet und lange geschlafen. Heute bin ich wieder ins Büro gegangen. Ich habe Epheser 6, Vers 13 gelesen. Darum greift nach den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Gott hat mir heute die Gnade gegeben, die Menschen zu lieben, wegen denen ich gestern noch aufhören wollte. Ich bin dankbar dafür, den besten Job dieser Welt zu haben, für die Möglichkeit, mich von Gott als einen Kanal für seine Gnade gebrauchen zu lassen, um junge Menschen zu prägen. Ich bin froh, dass obwohl ich Gott gestern aufgegeben habe, er mich nicht aufgibt. Heute habe ich die Entscheidung getroffen, durchzuhalten, denn Gott hat mich zu etwas berufen, das zu wichtig ist, um damit aufzuhören. Dein Freund und immer noch Kollege Brian. Du bist vielleicht kein Jugendmitarbeiter, aber ich glaube, wir können das nachvollziehen, Situationen zu erleben, wo wir es leid sind, es leid zu sein, wo wir aufgeben wollen, wo wir am liebsten alles hinschmeißen wollen. Aber egal, in welcher Lebenssituation du bist zu was berufen, was viel zu groß ist, um es einfach hinzuschmeißen. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen Mut machen, gib nicht auf, bleib dran, halte fest an Gott, weil Gott möchte in Entmutigung deinen Blick heben und dir neue Perspektive geben.